Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lebenszeit. Da ist die an Demenz erkrankte Mutter oder Oma. Da ist der Vater, der nach einem Schlaganfall plötzlich pflegebedürftig wurde. Oder da ist die Partnerin oder der Partner, der im Rollstuhl sitzt und immer bewegungseingeschränkter ist. Sie alle sind angewiesen auf Hilfe und auf Pflege. Meistens sind es die Familienangehörigen, die sie dann rund um die Uhr versorgen. Rund 4 von 5 Millionen Pflegebedürftigen werden hierzulande zu Hause betreut, oft unterstützt von ambulanten Pflegediensten. Viele Angehörige sind mit dieser Situation zeitlich, aber auch emotional und finanziell überfordert und fragen sich womöglich, wer pflegt mich einmal? Schon jetzt werden Heimplätze immer teurer. Die Pflegekräfte werden zwar immer besser bezahlt, aber weiterhin händeringend gesucht. Wie wird sich die Lage angesichts der demografischen Entwicklung zuspitzen, wenn die Babyboomer-Generation selbst zum Pflegefall wird, aber nicht genügend Kinder oder Pflegepersonal für die herausfordernde Arbeit zur Verfügung stehen? Der Bundestag hat im Mai die Pflegereform von Gesundheitsminister Lauterbach verabschiedet. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen ab 1. Juli höhere Beiträge in die Pflegekasse zahlen. Reicht das Ersparte? Reicht das Geld aus der Pflegekasse, um eine würdevolle Pflege zu ermöglichen? Welche Modelle und Formen der Zuwendung, Fürsorge und Pflege wünschen wir uns, wenn wir zunehmend auf andere angewiesen sind? Und wie müssen sich dafür die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen verändern? Steigende Kosten, immer weniger Personal. Wer pflegt mich im Alter? Darüber diskutieren wir bis 11.30 Uhr mit unseren Gästen und gerne auch mit Ihnen. Machen Sie sich Gedanken, wer Sie im Alter pflegt? Verdrängen Sie den Gedanken oder sorgen Sie aktiv vor? Welche Erfahrungen machen Sie vielleicht jetzt schon als pflegende Angehörige oder Pflegefachkraft? Welche Ängste und Sorgen, welche Hoffnungen und Visionen verbinden Sie mit der Zukunft der Pflege? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nun möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Das ist einmal Dr. Martin Schölkopf. Er ist Leiter der Abteilung Pflegeversicherung und Stärkung im Bundesministerium für Gesundheit. Schönen guten Morgen, Herr Schölkopf.
Guten Morgen.
Sie sind zugeschaltet. Bei mir im Studio ist Helmut Wallraffen, ausgebildeter Altenpfleger und Geschäftsführer der Sozialholding Mönchengladbach, einer Trägerin von 7 städtischen Altenheimen. Schönen guten Morgen, Herr Wallraffen.
Schönen guten Morgen.
Fangen wir mit Ihnen an, Herr Wallraffen. Sie sind jetzt 67 Jahre alt, als gelernter Altenpfleger und Geschäftsführer der Sozialholding. Ich habe es eben gesagt, mit den 7 Altenheimen in Mönchengladbach, die dort betrieben werden, begleitet Sie ja das Thema Alter und Pflege durch Ihr gesamtes Berufsleben, kann man sagen. Aber jetzt mal ganz persönlich gefragt, machen Sie sich Gedanken, wer Sie einmal im Alter pflegt?
Also erstmal mache ich mir die Gedanken mit unserem Pflegeteam. Wir sind ja ein kommunales Unternehmen und wir machen uns die Gedanken, wie können wir würdevoll, wertschätzend die alten Menschen pflegen. Und sage das direkt mal vorneweg, da bin ich sehr, sehr stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen, die das mit Engagement machen. Und es gibt mir die Ruhe, auch an mein eigenes Alter zu denken. Der zweite Punkt ist, ob das meine Frau, unsere Katzen und unsere Nachbarschaft auf dem Dorf sind. Also ich sorge aktiv selbst dafür. Wir sorgen dafür, dass es ein Umfeld gibt, dass Vereinsamung, das ist ja oft ein Thema, im Alter einfach nicht auftritt. Und wer mich kennt, weiß, ich bin nicht nur sehr sportlich, sondern ich treibe viel Sport, verschiedene Sportarten, als alter Rugby-Spieler sehr aktiv gewesen. Und das sind Dinge, die erwähne ich deshalb, weil wir viel dafür tun können, ob das emotional ist, ob das physisch, psychisch ist, um einfach auch möglichst lange zu leben, was ja unser Ziel ist. Und da kann man den eigenen Beitrag leisten. Und ansonsten habe ich aber die Ruhe und die Sicherheit, wenn es nötig wäre. Und wir haben in der Bundesrepublik Deutschland von der Angebotsstruktur alles, was ein Mensch braucht, von Wohnen über teilstationär, vollstationär. Und wenn es dann vollstationär nötig wäre, würde ich diesen Schritt, wenn es nicht anders geht, auch in Ruhe und zufrieden machen, weil ich kann jetzt, und das tue ich, den Beitrag leisten, dass wir die Menschen bitte immer mehr wertschätzen, die in den Bereichen sind, aber dass wir jetzt das investieren, um dann selbst später auch das zu ernten, was einfach nötig ist, dass die Zeit da ist, die fachliche Kompetenz da ist. Und durch den guten Arbeitgeber und durch ein faires Gehalt einfach die Menschen mit Freude auch die Arbeitsleistung erbringen. Ich glaube, dann ist das, was in vielen, vielen Bereichen der Altenpflege geht, aber eben leider nicht überall, dann einfach auch systematisch umfassender. Und deshalb habe ich da überhaupt keine Unruhe. Ich werde mal zunächst mal bis einen Monat vor meinem 70. Lebensjahr meinen Arbeitsvertrag als Geschäftsführer erfüllen und für unsere 900 Kolleginnen und Kollegen in Mönchengladbach hoffentlich weiterhin der gute Chef sein.
Gut, der gute Chef, der später im Alter vielleicht auch gut gepflegt wird, wenn es dann irgendwann mal nötig sein sollte. Herr Schürkopf, kommen wir zu Ihnen. Sie sind 58 Jahre alt. Auch Sie beschäftigen sich beruflich mit dem Thema Pflege im Bundesgesundheitsministerium. Treibt Sie der Gedanke um, wer Sie im Alter einmal pflegen wird?
Ja, ich glaube, das ist ja ein Gedanke, der insbesondere die jetzt in unserem Alter befindlichen Menschen, und das sind ja viele und es werden mehr, glaube ich, regelmäßig beschäftigt. Schon deswegen, weil sie vielfach, und so geht es mir auch in der eigenen Familie, ja auch Angehörige haben, die entweder nahe an die Pflegebedürftigkeit herankommen oder halt auch Hilfe und Pflege benötigen. Und so ist es bei mir in der Familie auch. Insofern macht man sich natürlich auch für sich selbst Gedanken, auch wenn man jetzt im Augenblick natürlich vor allen Dingen damit befasst ist, privat sich die Sorgen und Gedanken zu machen über eine gute Versorgung in der eigenen Familie und beruflich natürlich ist es meine Aufgabe, dann zu gucken, dass die Rahmenbedingungen insgesamt stimmen oder besser werden für die Sicherstellung der Versorgung in der Pflege. Und das ist auch unser Thema heute, keine einfache Aufgabe im Lichte der Entwicklung, die wir haben. Immer mehr ältere Menschen, immer mehr Menschen, die auf Hilfe und Pflege angewiesen sind.
Genau, aber wie stellen Sie sich persönlich das vor, wenn Sie sagen, okay, Sie halten sich vielleicht auch fit und versuchen, so lange wie möglich gesund zu bleiben, natürlich auch. Und aber irgendwann werden wir vielleicht ein Alter erreichen, wo es nicht mehr so einfach ist. Wie wünschen Sie sich da die Zukunft?
Ja, schwierige Frage. Ich glaube aber, Herr Wallrafen hat das Richtige angesprochen. Wir müssen wirklich gucken, dass wir für alle Hilfebedarfe die richtige Versorgungsform haben. Und da wird es dann stark darauf ankommen, jetzt wenn ich mich an mich selber denken würde, welche Hilfe und Unterstützung ich jeweils benötigen würde. Wir haben die Versorgungsformen von ambulanter professioneller Pflege über Pflege-WGs, die ja zunehmend bedeutsam werden, bis hin zu der klassisch stationären Pflege. Da wird es dann davon abhängen, was dafür in Betracht kommt, was notwendig ist, welche Versorgungsformen man dann am sinnvollsten für sich selber nutzt. Und wer weiß, was die Zukunft für einen selber bringt. Wir wollen aber sicherstellen, wir müssen sicherstellen, dass es dann jeweils für die eigene Versorgungssituation die richtigen Angebote gibt.
Also Sie sagen vielleicht, ich weiß nicht, was ich da raushören kann, dass Sie mit ambulanter Unterstützung vielleicht eher alt werden wollen oder vielleicht auch, wie Herr Wallrafen sagte, einen Heimplatz in Anspruch nehmen möchten.
Ich glaube, ich würde mich da jetzt so nicht festlegen wollen, weil ich denke, dass wir, und das würde dann auch auf meine Person zutreffen, es abhängig machen müssen von dem jeweiligen Hilfe- und Unterstützungsbedarf und der Frage, wer ist rund um einen selbst in der Lage, die Hilfe und Unterstützung zu leisten? Ist die angehörige Person, die vielleicht helfen kann, gar nicht vor Ort? Ist sie weit entfernt? Dann ist man vielleicht sozusagen mehr auf professionelle Pflege angewiesen, wenn Angehörige rund um einen selber noch und weiter da sind, dann kann man das vielleicht zu Hause machen. Also es wird dann auch in Zukunft von der eigenen Versorgungslage und dem Netz um einen selbst herum abhängen, welche Form der Hilfe man braucht. Und ich würde mich jetzt schwer tun, das vorherzusagen, wie es da in 20 oder 30 Jahren aussieht. Für mich.
Herr Wallrafen, Sie wollen da einhaken.
Ich finde es nochmal so, wie Herr Schürkopf das auch an einer bestimmten Stelle unsicher formuliert, nochmal deutlich den Zuhörerinnen und Zuhörern rüberbringen. Wir müssen unseren eigenen Beitrag leisten. Wir dürfen nicht nur etwas erwarten. Das erlebe ich ja in meinem beruflichen Geschehen. Der Druck, ob es die Partner, Ehepartnerin, ob es die Kinder sind. Man erwartet, man hat versprochen, wir pflegen dich im Alter. Und ich finde, wir müssen auch so selbstkritisch sein und so ehrlich und nicht egoistisch, wenn es uns selbst betrifft, dann gemeinsam zu überlegen, was ist jetzt das Beste. Das sind natürlich ganz schwierige Entscheidungen vielleicht. Ja. Aber bei einer Intensität der Pflege, wir hatten gestern den Welt-Alzheimer-Tag, ab einem bestimmten Punkt der Demenz. Da ist einfach eine professionelle, zumindest Unterstützung, wenn nicht sogar Vollversorgung, besser, um eben auch selbst noch die Kraft zu haben, zu unterstützen oder ähnliches mehr. Also ich finde es wichtig, dass wir älter werdenden nicht nur dran denken, was die anderen tun müssen, sondern wir unseren eigenen Beitrag leisten müssen, damit wir das gesamtgesellschaftlich eben hinbekommen. Weil den demografischen Wandel können wir ja nicht wegreden. Wir müssen schauen, inwieweit man über Strukturen, die Herr Schöllkopf ja, finde ich, sehr gut in seiner Abteilung verantwortet, über diese Strukturen und die Prozesse zu Ergebnissen kommt, die dann für alle, die betroffen sind, und das ist nicht nur der Pflegebedürftige selbst, das ist auch das familiäre Umfeld, dass das eine gute Lösung ist, zumindest eine zufriedene Lösung. Das ist eine große Herausforderung, der wir uns offen auch stellen müssen.
Eine Herausforderung, die vielen ja bewusst ist, sowohl Menschen, die älter werden, als auch Leute, die im Pflegebereich arbeiten. Wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin, die schreibt, sie sei früher selber in der Pflege tätig gewesen und beobachtet, wie 80-90% der Pflege den Rücken kehren. Wenn wir Pflegende aus dem Ausland abwerben wollen, schreibt sie, erwarten diese aufgrund ihres Uni-Abschlusses auch ein entsprechendes Gehalt. Und eine entsprechende Versicherung, eine gute Ausbildung muss gewährleistet sein. Das ist, glaube ich, was ganz viele merken. Wir haben ja eine hohe Fluktuation im Pflegebereich auch. Und wir haben immer mehr, die eine Ausbildung machen durchaus. Aber auch, man weiß nicht, wird das bleiben? Wie kann man auch diese Situation, die ja auch für die Bewohner eines Pflegeheims nicht leicht ist, wenn man weiß, die sind überfordert, man weiß, jetzt ist schon wieder eine andere Person oder werden vielleicht Pflegekräfte aus dem Ausland da sein, die mit den Deutschkenntnissen vielleicht noch nicht ganz so weit sind. Das sind ja auch Situationen, die wir im Blick haben müssen, die sich in Zukunft nicht unbedingt entspannen werden.
Wenn ich der früheren Kollegin herzliche Grüße antworten darf, also es ist in unserer Praxis nicht alles richtig, was beschrieben wurde. Wir haben keine hohe Fluktuation, wenn Sie einfach mal unsere statistischen Durchschnittswerte bei den 900 Beschäftigten in den 7 Heimen, in der Kurzzeitpflege, in dem Seniorenwohnen bei uns nehmen, dann ist das Durchschnittsalter 46 Jahre. Da ist die Verweildauer 18 Jahre. Das spricht ja für ein solides Unternehmen mit einer Kontinuität. Was wir erleben, und das ist eine ganz andere Herausforderung, ob es die neue generalistische Pflegeausbildung ist oder ob es die Führungskompetenzen von Unternehmen sind, die Fluktuation ist am Anfang. Ich fange in einem Unternehmen an, ich fühle mich wohl oder ich fühle mich nicht wohl und ich bin dann wieder weg. Oder, und das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen, dass wir mit unserem Qualitätsanspruch, mit dem Versorgungsvertrag zu den Pflegekassen auch eine Professionalität dann bei einem fairen, hohen Gehalt im öffentlichen Dienst erwarten müssen und die erfüllen auch nicht alle. Und ausländische Beschäftigte ist ein hochsensibles Thema. Ich will im Moment erstmal nur zwei Dinge dazu sagen. Erstens, man braucht mindestens die bekannten Sprachkenntnisse B2, das ist ein Level, was bekannt ist in der Sprachkompetenz. Das muss man erreicht haben, sonst kann man einfach den Alltag nicht seriös bewältigen. Und wir müssen auch die Achtung vor anderen Nationen haben, dass wir denen das Pflegepersonal nicht wegnehmen. Genau. Umgekehrt, von unseren 900 Beschäftigten sind 103, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, ausländischer Nationalität und kommen aus 26 Ländern. Pflege ist international, ich bin da sehr stolz drauf. Da ist Diversität ein Thema, das leben wir in der Pflege seit Jahrzehnten. Aber man muss achtsam gucken. Ich kann nicht irgendwo hinfliegen mit einem großen Flugzeug und 500 Menschen da wegholen, ohne sie kulturell zu integrieren, ohne abzupassen, ob die pflegerischen Kompetenzen mit denen bei uns, die hier gefordert und nötig sind, übereinstimmen. Und da geht es nicht darum, dass wir immer höhere Kompetenzen haben. In Europa gibt es andere Länder, da wird Pflege studiert. Die sind sogar, das haben wir erlebt, zu uns gekommen und haben gesagt, nee, in der Altenpflege in Deutschland, das machen bei uns zum Beispiel in Spanien die Hilfskräfte. Wir als studierte Pflegefachkräfte sind auf dem Level der Ärzte. Das muss man ganz sensibel anpassen und immer wieder in Einzelfällen schauen. Aber es ist die Herausforderung des demografischen Wandels, dass wir gerade solche Diskussionen führen, ausländische Beschäftigte. Aber es muss sehr, sehr differenziert, sehr wertschätzend auf die Menschen bezogen sein. Sonst geht das schief. Das hat auch die Praxis gezeigt, wo Träger, die eingeflogen haben und wo ein halbes Jahr später keiner mehr da war. Also ohne Integration in Teams, in Sprache, in Kultur, ja, geht so etwas nicht.
Herr Schickopf, wie sind da die Rahmenbedingungen, auch jetzt durch das neue Pflegereformgesetz? Versucht man da mehr anzuwerben, gezielter, sie längerfristig zu binden zum Beispiel? Kann ich mich darauf einstellen, wenn ich gepflegt werde, dann habe ich eine Pflegekraft, egal aus welchem Land, aber ich kann mich mit ihr halbwegs gut verständigen in meiner Sprache und sie wird auch nicht gleich morgen wieder weg sein.
Ja, genau. Das ist das Ziel und ich glaube, es ist, und der Wallraffen hat es ja deutlich gemacht, wir werden Pflegekräfte aus dem Ausland brauchen, und weil wir, der demografische Wandel wird das mit sich bringen, der Bedarf steigt, da werden wir nicht ohne auskommen. Das ist eine Maßnahme, um diesen Bedarf zu decken, und die ist wichtig, aber wir müssen halt darauf achten, dass die Integration klappt, dass wir keine Pflegekräfte aus Ländern anwerben, die selber den Bedarf haben. Da haben wir uns auch verpflichtet als Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es eine WHO-Charta beispielsweise, dass man anwirbt nur dort, wo es keine Probleme bereitet. Und da, das tun wir auch. Wir haben außerdem entwickelt, und das ist für die Einrichtungen wichtig, die dann darauf zurückgreifen können, einen Werkzeugkoffer zur Integration der Pflegekräfte aus dem Ausland, weil es ganz wichtig ist eben, dass sie dann nicht gleich wieder gehen, dass keine falschen Erwartungen erzeugt werden. Wir haben deswegen auch ein Gütesiegel entwickelt für die Anwerber, die Vermittler. Es gibt ja da viel private Vermittlung und die Zahlen nehmen dazu. Das ist ein Erfolg und wir sind aber dann interessiert, dass sich die Vermittler, die das dann tun für die Einrichtungen, dass sie sich an Standards halten. Und da zählt natürlich auch sozusagen der Umgang mit den Pflegekräften eine Rolle, bis sie in Deutschland sind, aber eben halt auch danach zusammen mit den Einrichtungen. Ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen die Anerkennung vereinfachen und beschleunigen. Das ist in der Zuständigkeit der Länder, die es bisher oft sozusagen von Einzelfall zu Einzelfall betrachtet haben. Das hat dann lang gedauert. Das war auch nicht gerade hilfreich, aber da sind wir auch dran, auch durch die aktuelle Gesetzgebung, das zu erleichtern und zu vereinfachen. Jetzt nicht, was die Anforderungen an die Qualifikation oder die Sprache angeht, das ist ja wichtig und auch da hat Herr Wallraffen, glaube ich, richtigerweise darauf hingewiesen, sondern an die Verfahren. Das sind bisher sehr bürokratische Verfahren und damit die Bürokratie, die damit verbunden ist, die müssen wir eben abschaffen. Aber Sie hatten ja selber auch angedeutet, das kann nur eine Maßnahme sein, die Anwerbung aus dem Ausland. Wir müssen natürlich auch für die Pflegekräfte, die hier sind, ja, und für die nachfolgen, die Rahmenbedingungen schaffen, die die Menschen im Job halten oder die dann junge Menschen dafür begeistern. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, auch viel gemacht und erreicht. Deswegen sind diese vielfach immer wieder auch in der Öffentlichkeit zu hörenden Vorurteile auch nicht mehr richtig. Also die Idee, dass es eine besonders hohe Fluktuation in der Pflege gibt, die können wir widerlegen mit aktuellen Daten und Studien. Wir können auch, und das hat ja auch Herr Wallraffen deutlich gemacht, wir können auch widerlegen, dass die Pflege schlecht bezahlt wird. Also die Ausbildungsvergütung in der Pflege ist, glaube ich, jetzt mittlerweile die höchste aller Ausbildungsberufe, das muss man einfach mal sagen. Und auch die Bezahlung jetzt für einen Beruf mit dreijähriger Ausbildung ist, glaube ich, deutlich überdurchschnittlich mittlerweile. Da hat der Gesetzgeber auch seinen Teil dazu beigetragen, weil er gesagt hat, die Pflegeeinrichtungen müssen nach Tarif bezahlen. Die Stellensituation ist verbessert worden. Es sind ganz viele Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, die dazu beitragen, dass der Beruf attraktiver wird, attraktiv bleibt. Weil, und das vielleicht als letzter Satz jetzt zu dem Thema, wir haben ja in der Vergangenheit gar keinen Rückgang der Zahl der Pflegekräfte in der Langzeitpflege gesehen, sondern einen stetigen Anstieg. Also die Zahl ist gestiegen.
Aber das gleichzeitig ist, steigt ja auch Bedarf, die Zahl der Pflegebedürftigen genau, extrem.
Genau, der Bedarf ist eben noch schneller gestiegen und darauf müssen wir Antworten finden. Aber ich wollte jetzt sozusagen damit einen Hinweis geben, dass dieser Mythos oder dieses Vorurteil, der Beruf sei nicht so attraktiv, der wird ja dadurch widerlegt, dass die Zahl stetig gestiegen ist. Also da muss man wirklich sozusagen, glaube ich, mal ein bisschen realistischer drauf gucken, dass es da vielfach eben halt gute Gründe gibt, den Beruf zu ergreifen und dass die Maßnahmen, die jetzt in den letzten Jahren auf den Weg gebracht worden sind, auch dazu beigetragen haben, dass es so ist. Trotzdem, der Bedarf steigt und deswegen müssen wir noch weiter was tun.
Genau. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne, die hat angeregt, langjährig ungelernte Hilfskräfte zu Pflegehelferinnen und Pflegehelfern auszubilden durch entsprechende Lehrgänge. Ist das eine Maßnahme, wo ich weiß, aha, das wird mich im Alter vielleicht dadurch entlasten, dass doch die Versorgung etwas besser ist? Ist das eine Maßnahme?
Ja, das ist eine wichtige und richtige Maßnahme und das wird gesetzlich auch unterstützt. Es gibt dazu sowohl die entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen als auch die Finanzierung, die dafür bereitsteht. Das heißt, die langjährigen Hilfskräfte, jetzt die ohne Qualifikation, aber langjährige Berufserfahrung haben, die können sich weiterbilden und erhalten weiter die Vergütung. Das ist sichergestellt in diesem Rahmen, also sozusagen während der weiteren Tätigkeit. Berufsbegleitend passieren. Da gibt es Möglichkeiten über die Bundesagentur für Arbeit, aber auch im Pflegeversicherungsrecht. Und auch diejenigen, es gibt ja sozusagen so eine abgestufte Qualifikation in der Langzeitpflege, die eine ein- bis zweijährige Helferausbildung haben, die gibt es ja auch, die können sich weiter qualifizieren zur Pflegefachkraft. Das sind wichtige Instrumente und da wünschen wir auch wir uns, dass die stark genutzt werden. Und wir sind da in den Gesprächen mit den Verbänden, damit es noch weiter ansteigt. Solche Maßnahmen.
Wenn ich das ergänzen darf, also kurzfristig mag das ja in Sachsen-Anhalt richtig sein. Nur ich sag mal, von der Botschaft her kommt ja auch an, Hilfskräfte, Pflegehelfer, Level nach unten. Also die Rahmenbedingungen und auch die inhaltlichen Anforderungen steigen. Nicht grundlos fordert Pflegewissenschaft, Studium der Pflege in Teilbereichen zumindest. Also ich denke, wir müssen da vielschichtig gucken. Und der zentrale Ausgangspunkt ist meine große Trauer und auch Ärgernis, dass Zivilgesellschaft das Image der Pflegeberufe, und da nehme ich ausdrücklich Alten- und Krankenpflege und ambulante Pflege natürlich auch zusammen, als Frauenberuf, wird einfach immer wieder so als normal dargestellt.
Das und Image wollen wir gleich noch genauer reflektieren. Genau. Hier kommen gleich die Nachrichten. Sie können uns anrufen unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Steigende Kosten, immer weniger Personal. Wer pflegt mich im Alter? Unser Thema heute in der Lebenszeit. Weiter geht es mit der Lebenszeit und Dörte Hinrichs am Mikrofon. Die meisten Menschen möchten zu Hause gepflegt werden und zu Hause alt werden, von ihren Angehörigen umsorgt werden oder mit oder ohne Unterstützung von ambulanten Pflegediensten, je nachdem, was benötigt wird. Irgendwann ist das aber auch oft nicht mehr möglich. Es wird körperlich und psychisch zu anstrengend für die Angehörigen. Wie wird es, wenn wir selbst älter und gebrechlicher werden und uns fragen, wer ist dann für mich da? Der Partner, die Kinder, helfen mir ambulante Pflegedienste? Bin ich vielleicht in einer Pflege-WG oder im Alten- bzw. Pflegeheim? Und kann ich mir das überhaupt leisten? Gibt es dort dann überhaupt genügend Pflegekräfte, die doch jetzt schon überall händeringend gesucht werden? Und die demografische Entwicklung, wir haben es vorhin schon gehört, wird die Situation ja weiter zuspitzen. Oder verdrängen wir diesen Gedanken lieber noch individuell oder auch politisch? Steigende Kosten, immer weniger Personal, wer pflegt mich im Alter? Darüber wollen wir weiter diskutieren, sind auch gespannt auf Ihre Gedanken, Ihre Erfahrungen, Befürchtungen und Hoffnungen zum Thema. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir diskutieren weiter mit Dr. Martin Schülkopf, Leiter der Abteilung Pflegeversicherung und Stärkung im Bundesministerium für Gesundheit und mit Helmut Wallraffen, Geschäftsführer der Sozialholding Mönchengladbach, Trägerin von 7 städtischen Altenheimen. Und Sie, Herr Wallraff, Sie haben eben vor den Nachrichten schon mal das Stichwort gebracht, Image der Pflege, Stellenwert der Pflege. Das ist natürlich etwas, was auch uns umtreibt in unserer Gesellschaft. Welchen Stellenwert hat die Pflege in der Gesellschaft? Sie wurde beklatscht während der Corona-Zeiten als systemrelevant eingestuft, aber hat sich seitdem etwas nachhaltig verändert, was uns vielleicht doch die Angst nimmt, im Alter selbst nicht gut versorgt zu sein?
Also ich muss ja schon bei der Corona-Zeit suffisant einschränken, es wurde eine Woche geklatscht. Danach war ja plötzlich alles das schuld, was an Einschränkungen kam. was wir wieder zu verantworten hatten. Und ich finde, sehr kreativ und mit großem Engagement gelöst haben, bis hin zur verpflichtenden Impfung für Pflegepersonal. Ich darf das auch nochmal sagen, ich habe vorgestern meine 6. Impfung bekommen, da stehe ich zu. Aber wir sind als Berufsgruppe verpflichtet worden. Während Fußballstadien und anderes gefüllt waren, hatten wir andere Herausforderungen, das möchte ich so deutlich sagen. Also zivilgesellschaftlich, glaube ich, ist anders wie in skandinavischen Ländern da das Image eben nicht so gut. Ich habe eben das Stichwort schon mal Frauenberuf genannt. Wir sind letzte Woche in Den Haag europäisch als sehr gute Arbeitgeberin ausgezeichnet worden. Da bin ich sehr stolz drauf mit unserem Team. Und da sind eben über 80% Frauen in Führungspositionen. Bei Führungspositionen muss man darüber sprechen. Wenn ich menschenwürdig führe, wenn ich empathisch führe, dann kommt das an bei den Menschen, dann die Menschenarbeit vor Ort in den Heimen leisten. Und dann ist die Pflegequalität auch hoch. Und mit so einem Image, glaube ich, können wir auch noch junge Menschen begeistern, in den Pflegeberuf zu gehen. Aber das finde ich, muss staatlich geregelt werden, dass in Schulen es einfach auch verpflichtend ist, wie viele Fächer, Mathematik und was es alles gibt, dass man auch im Sozialkunde zu diesem Thema älter werden, Umgang mit alten Menschen, mit den Möglichkeiten, digital, praktisch, was so ein Pflegeberuf heute auch schon ausmacht, als Faszination, das gute Gehalt. Das alles kann verbessert werden, um diesem demografischen Wandel eben ein Stück entgegenzuwirken, weil das hat da Dr. Schöllkopf völlig richtig, wir haben genug Personal bezogen auf Vergangenheit. Ist da jemand weggegangen? Nein, es werden immer mehr, aber es reicht nicht aus, weil wir alle den demografischen Wandel unterschätzt haben, auf den ja schon hingewiesen wurde.
Der war ja absehbar, genau.
Wir haben vor 10 Jahren, deshalb trifft es uns da nicht so hart, mit der Forschungsgesellschaft für Gerontologie, schon Analysen gemacht, zusätzliche Ausbildungskurse gemacht, Nachwuchskräfte in Schulungen für Leitungslehrgänge gebracht, um einfach ein Stück gerüstet zu sein. Und ich muss aber trotzdem, wir waren sehr stolz, sehr selbstbewusst, und trotzdem muss ich sagen, es hat uns trotzdem erwischt. Die Quantität ist auch selbst bei uns, die wir uns vorbereitet haben, nicht spurlos vorbeigegangen. Und das zeigt die Brisanz einfach, weil es gibt gute und schlechte Träger. Und wenn schon die Guten auch die Probleme haben, dann denke ich, ist es allerhöchste Zeit, gemeinsam, das geht nur gemeinsam, auch durch eine Imageverbesserung dieses faszinierenden Berufes, den ich ja selbst erlernt habe vor Jahrzehnten, einfach der Gesellschaft deutlich zu machen.
Ja, und das wäre ja auch eine Beruhigung, wenn ich selber weiß, im Alter werde ich halbwegs gut gepflegt. Ich weiß, die Situation spitzt sich zu. Und wenn ich dann auch noch zur Babyboomer-Generation gehöre, wird sie sich noch mehr zuspitzen. Umso wichtiger ist natürlich diese Bedeutung für diesen Beruf schon recht früh in den Vordergrund zu spielen. Vielleicht auch das, was daran schön ist, was daran attraktiv ist. Aber viele haben dann auch verunsichert, wie wird das sein im Alter. Ich habe jetzt hier eine Hörermail, da schreibt jemand, wenn man alleine ist und im Alter oder durch Unfall und so weiter hilflos pflegebedürftig wird, wie findet man jemanden, der sich um entsprechende Maßnahmen kümmert, jetzt mal abgesehen von der finanziellen Situation. Das kann ja von heute auf morgen plötzlich passieren. Und wenn man alleinstehend ist, da kommen ja Ängste auf. Wer kann da für mich sorgen? Was können wir diesem Hörer, dieser Hörerin auf den Weg geben?
Naja, was ich eingangs schon sagte, älter werdend, noch topfit, muss ich mich kümmern. Muss ich schauen, wie ist meine Kommune aufgestellt? Wo gibt es Beratungsstellen? Ich kann doch auch, wie ich jetzt mit 67, gut, jetzt bin ich im Fach, aber ich kann doch auch mit 67 schon erkundigen, gibt es alternative Wohnformen, Seniorengenossenschaften, die mal besuchen, mich über meine eigene Rente dann, über Finanzierung, Kosten informieren, um einfach gewappnet zu sein. Genau das ist das Problem, dass es viel zu häufig noch vorkommt, dass von jetzt auf gleich eine Pflegesituation entsteht und dann geht es nur noch ganz, ganz schnell, rasend schnell vom Krankenhaus ins Altenheim oder was der Teufel wohin, die Überforderung der Familie. Und ich finde, da haben wir die Verpflichtung auch frühzeitig schon mal zu schauen. Die WGs sind angesprochen worden. Ich kann in der Kommune schauen, wo gibt es Arbeitskreise, wo ähnlich Interessierte so etwas wollen. Und es entstehen ja Projekte, ganz tolle Projekte, die auch dann untereinander eine Stütze geben, die eben auch Einsamkeit vermeiden und wo ich auch eine Gruppe organisieren kann, dass in eine Pflege-WG ab dem Punkt X auch die ambulante Sozialstation kommt und dann Pflegeleistungen erbringt. Wir müssen früher uns dem Thema stellen. Wir können nicht nur beim Tennis mit der alten Herren mit 35 kokettieren, sondern wenn wir wirklich alte Herren oder Damen sind, dann müssen wir gerüstet sein. Und es gibt viel, wir wissen es nur zu wenig.
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Die Vielfalt, die Sie gerade angedeutet haben, es gibt auch Pflege, Wohnpflegegemeinschaften. Maike Mahlstedt begrüße ich jetzt am Telefon. Sie ist Leiterin der Hamburger Koordinationsstelle für Wohnpflegegemeinschaften. Schönen guten Morgen, Frau Mahlstedt. Können Sie mich hören, Frau Mahlstedt? Ja, Sie hören mich, ja?
Ja.
Okay, wunderbar. Jetzt ist die Verbindung da. Vielleicht an Sie die Frage, die ich auch unseren anderen Gästen gestellt habe, Herrn Wallraffen und Herrn Schülkopf. Sie setzen sich ja nicht nur beruflich, sondern auch sicher persönlich mit der Frage auseinander, wer Sie womöglich einmal im Alter pflegt. Haben Sie da eher Befürchtungen oder schauen Sie positiv darauf?
Ich würde sagen, es ist beides. Also ich schaue positiv auf jeden Fall drauf, weil es gibt wirklich viel und es ist sehr vielseitig und es wurde angesprochen, es ist wirklich auch wichtig, sich darüber zu informieren, was es alles gibt. Und ich glaube, wenn man sich auf den Weg macht, sich zu informieren, wo gibt es Ansprechpartner, wo gibt es die ersten Beratungsstellen, wer kann mir helfen, was gibt es für Hilfe, fordert, dass man zum einen die Angst ein bisschen verliert, weil man merkt, oh, es gibt ganz viel. Und zum anderen macht man sich auf, auch wirklich zu sagen, okay, wenn ich Hilfe brauche, nehme ich sie auch an. Weil das ist auch etwas, was wir vielfach erleben, ist auch wirklich die Scheu, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil die Angst sehr groß ist, wo lande ich denn da eigentlich? Und deswegen bin ich bei beiden so ein bisschen, ich bin jetzt nicht Teil der Babyboomer-Generation, deswegen ist es so für mich persönlich komplett noch ja in Frage, was ist denn in der Zeit, vorausgesetzt, ich werde alt und dann erst pflegebedürftig. Man kann natürlich auch schon viel früher auch Hilfebedarf haben.
Also da gucken Sie, ob sich die Lage bis dahin vielleicht etwas entspannt hat, ob sich die Vielfalt an Angeboten erweitert hat?
Ja, genau, das auf der einen Seite und also es sind ja ganz viele gesellschaftliche Entwicklungen auch gerade, wo ich mir gerade gar nicht genau sagen möchte, was ist denn so in 30 Jahren, in 30, 40 Jahren, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass der Weg weiterhin gegangen wird, dass einfach das Angebot, auch wenn ich einen Hilfebedarf habe, dass es vielseitiger wird. Also wir kennen natürlich das klassische Pflegeheim und wir kennen die klassische ambulante Versorgung zu Hause in der Häuslichkeit. Und ich bin ja Leiterin der Hamburger Koordinationsstelle für Wohnpflegegemeinschaften. Die Wohnpflegegemeinschaften befinden sich genau dazwischen. Also es ist nicht das Heim, es ist auch nicht die klassische Versorgung zu Hause in der eigenen Wohnung. Und ich glaube, davon kann es noch viel mehr geben.
Da haben Sie ein wichtiges Stichwort geliefert. Sie leiten die Hamburger Koordinationsstelle für Wohnpflegegemeinschaften, die es seit 2006 gibt. Was verbirgt sich denn genau dahinter? Wie kann man sich so eine Pflegegemeinschaft, Pflegewohngemeinschaft vorstellen?
Also im klassischen Sinne leben bis zu 10 Personen zusammen. Das sind dann auch Mieter und Mieterinnen, die auch einen ganz normalen Mietvertrag haben. Und die schließen sich zusammen, um gemeinschaftlich einen Pflegedienst auszuwählen und mit denen dann jeweils einen Betreuungs- und Pflegevertrag abzuschließen. Meistens, also ganz klassischerweise, ist die Zielgruppe Menschen mit Demenz. Das heißt, da sind dann auch Angehörige, die für die Menschen auch mitentscheiden. Und die dann einen wertvollen Beitrag auch in der Versorgung der Menschen auch haben. Also es ist eine geteilte Verantwortung sozusagen. Also es gibt eine Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst. Gemeinschaftlich wird geschaut, was brauchen wir hier? Wie können wir unsere Angehörigen, unsere Lieben unterstützen? Und genau, es ist nicht, also sie haben halt trotzdem noch weiterhin eine Verantwortung und gestalten auch den Alltag mit zusammen in der Gemeinschaft. Das ist so das Ideal, das eine WG verfolgt.
Wie groß ist so eine WG und was für Arten von Pflegebedürftigkeit trifft man da an? Sie sagten schon Demenz, wird das immer so eine Art, einmal so eine Demenz-WG, eine mit anderen Pflegeherausforderungen?
Genau, so kann man sich das vorstellen. Also es sind bis zu 10 Personen, wenn es sich so um selbstverantwortete WGs handelt. Also das heißt dann wirklich, dass die Angehörigen sich einen Pflegedienst aussuchen können und auch bei Bedarf wechseln können. Und für Menschen mit Demenz eignet sich diese Wohnform besonders. Es ist einfach, es ist eine Großwohnung. Jeder hat sein eigenes Zimmer und in der Regel auch sein eigenes Badezimmer. Und alle sind so um einen großen Gemeinschaftsbereich herumgelegt, wo das aktive Leben stattfindet. Und uns unserer Erfahrung nach haben Menschen mit Demenz nochmal einen ganz anderen Wunsch auch an Gemeinschaft. Und es ist auch schon ein sehr enges Wohnen. Also wir haben auch Wohngemeinschaften, wo nicht eine Demenz da sein muss, absolut nicht. Aber gemeinschaftliches Wohnen, auch auf so denn doch engen Raum, trotz eigenen Zimmer, das ist auch nicht für jeden etwas. So, und deswegen ist das so, muss jeder für sich auch schauen, kann ich das, möchte ich das eigentlich? Genau, aber wir haben auch WGs, wo auch keine Demenz vorliegt, wo einfach auch ein ganz normaler körperlicher Bedarf ist, wo dann vielleicht auch, also bei der Demenz ist eine 24-Stunden-Versorgung da, das ist dann in anderen Wohngemeinschaften auch gar nicht notwendig.
Das heißt, ich muss mich natürlich auch drum kümmern, es müssen ja auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Hamburg ist ja auch eine Stadt, wo der Wohnen teuer ist. Was macht die Stadt, um dem entgegenzukommen? Werden dafür Räumlichkeiten, Wohnungen reserviert? Muss man sich da irgendwo eintragen in eine Warteliste? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Also wir haben aktuell so um die 45 Wohngemeinschaften. Die sind nicht alle für Menschen mit Demenz, aber überwiegend. Und da kann man sich dann jeweils immer auf Wartelisten auch eintragen. Also die WGs sind alle sehr selbstorganisiert. Das heißt, ich kann jetzt auch, also die meisten führen eine Warteliste, aber ob alle kann ich auch gar nicht genau sagen. Und was macht die Stadt Hamburg? Also natürlich, das ist ein großes Problem. Wir haben kaum noch Flächen, die bebaut werden können. Es gibt immer noch welche und da werden auch schon bei der Vergabe dieser Flächen Konzepte mit berücksichtigt und auch das ausgeschrieben, dass solche Wohngemeinschaften entstehen müssen. Und das Schöne bei diesen Gemeinschaften sind, es sind sogenannte kleinräumige Wohnformen, die im ganz normalen Quartier da sein können, meistens gerne im Erdgeschoss. Das sind dann zwei Hauseingänge, die sozusagen zusammengeschlossen sind. 300 bis 450 Quadratmeter braucht man in etwa. Und dann gibt die Stadt Hamburg auch noch Fördermittel zum Bau, also zur Herstellung der Wohnung, aber auch zur Organisation.
Also es passiert etwas, es ist nicht für jedermann, jede Frau geeignet, haben Sie gerade gesagt. Das ist eine Variation von vielen. Da wollen wir auch gleich vielleicht noch weiter drauf eingehen. Aber jetzt möchte ich erst Rosemarie Neumann aus Bielefeld zu Wort kommen lassen, unsere Hörerin, die jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Frau Neumann.
Ja, ich grüße Sie. Guten Tag.
Frau Neumann, ich lese, Sie sind 82 Jahre, ein Alter, in dem man möglicherweise auch guckt, wie wird es weitergehen, werde ich irgendwann mal pflegebedürftig, wie ist die Situation bei Ihnen?
Ja, also noch brauche ich keine Pflege, noch bin ich Gott sei Dank geistig klar, soweit ich das selber beurteilen kann. Aber ich habe in den letzten Jahren etwas Einblicke in die Möglichkeiten, die man hat, gefunden, indem ich nämlich seit 2 Jahren bin ich in meinem Hospiz mittätigt über die Diakonie und betreue da eine Dame, die nur leicht dement ist. Die ist in einem Heim, wo nur 14 weitere Betroffene drin sind, fühlt sich dort sehr wohl, hat das selber auch angeleiert, hat gemerkt, sie kommt allein nicht mehr zurecht und ist dann freiwillig, hat sich dieses Heim ausgesucht und ist nun da, fühlt sich sehr wohl und ich besuche sie regelmäßig. Das hat mich einmal zum Nachdenken gebracht und zum anderen habe ich eine Freundin, die ganz urplötzlich, die ist etwas jünger als ich, 76 Jahre, die ist urplötzlich in ein Pflegeheim eingewiesen worden, weil ein Kindheitstrauma bei ihr wieder aufgebrochen ist und man ihr im Grunde nicht helfen konnte. Sie kann auch nicht mehr allein in der Wohnung bleiben. Und diese plötzliche Umsiedlung, die sie auch selber gedanklich befürwortet hat, sie war dafür, die hat sie aber doch sehr belastet und belastet sie immer noch. Sie fühlt sich nicht wohl. Sie hatte nämlich eine ganz andere Erwartung von diesem Alters- und Pflegeheim, in dem sie da ist. Sie nahm an, da wäre jemand, der stünde zur Verfügung, wenn sie Gesprächsbedarf hätte. Und da ist aber niemand dafür. Sie bekommt regelmäßig ihr Essen, wird versorgt, insofern alles in Ordnung. Angebote bestehen auch, wo sie aber recht zurückhaltend ist. Das ist nicht so das, was sie eigentlich machen würde. Und ich habe für mich nun also sehr überlegt, da ich keine Verwandten habe und meine Freundinnen alle jünger sind, zwar als ich, aber zum Teil gesundheitlich mehr angeschlagen, als ich es Gott sei Dank bin, habe ich also für mich eigentlich die Hoffnung, dass ich irgendwann vielleicht, wenn es denn nötig sind, eine Pflegeperson im häuslichen Bereich bekommen könnte. Dafür habe ich auch etwas vorgesagt, vorgesorgt, aber ich weiß natürlich nicht, wie in Zukunft. Sie sehen, ich habe noch Zukunftsgedanken mit 82, positive.
Sehr gut, genau, schön.
Also ich weiß natürlich nicht, ob das finanziell hinkommt. Mhm. Aber ich würde nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, entweder nur selber freiwillig in ein Heim gehen wollen, wozu ich im Moment noch nicht, das brauche ich noch nicht und ich mir auch nicht. Aber es ist offenbar, wenn es einem übergestülpt wird, weil es sein muss, dann ist das offenbar ein schlechter Zugang, den man da hat. Oder zumindest meine beiden kläglichen Erfahrungen, das ist ja keine Statistik, die ich damit machen kann, die zeigen, dass es also dann sehr ungünstig sein kann, wenn einen überfällt. Ne?
Ja, das finde ich ganz wichtig, was Sie sagen, Frau Neumann. Also das einerseits haben Sie ja schon Erfahrungen gemacht, dass Sie Personen besuchen, die im Pflegeheim sind. Sie haben das in Ihrem Umkreis. Und natürlich stellt sich dann die Frage, klar, wenn etwas ganz von heute auf morgen, ein Schlaganfall oder irgendwas passiert, dann habe ich wahrscheinlich gar keinen Einfluss mehr. Oder was mache ich, wie kann ich vorbereitend da eingehen? Sie sagten ja eben, Frau Neumann, vielleicht jemanden ins Haus zu nehmen, eine Pflegekraft. Ist das ein Bedürfnis? Was viele haben, kann man da Rückschlüsse draus ziehen? Ich gebe das mal in die Runde, Herr Wallraffen.
Ja, ich würde zuerst mal Frau Neumann ganz liebe Grüße nach Bielefeld und großen Respekt vor Ihrem Engagement. Sie tun genau das, was ich ja versucht habe, eingangs mal zu beschreiben, dass wir uns bemühen, Wissen kriegen, Sicherheit kriegen, auch Ängste abbauen durch Ihre Arbeit zum Beispiel im Hospiz. Und ich melde mich bewusst zu Bielefeld für die Kollegin in Hamburg. 1979 ist die erste WG, Senioren-WG in Bielefeld in der Bundesrepublik Deutschland gegründet worden. Also die Stadt Bielefeld gibt's wirklich, um das nochmal allen Hörerinnen und Hörern hier zu sagen. Und die machen auch tolle Sachen wie viele andere Kommunen. Das Problem ist, es wurde ja so ein bisschen vorsichtig von der Kollegin aus Hamburg beschrieben, bis heute haben wir aber noch nicht die absolute Klarheit der Refinanzierung. Und das ist das Erschreckende. Mittlerweile ist die WG politisch auch wieder en vogue, wie man so schön sagt. Aber die Refinanzierung dieser Mietstruktur, dieser Sozialstationsstruktur, Pflegebedürftigkeit dahin bringen, da finde ich, da braucht es mehr Klarheit. Es gibt seit Jahrzehnten diese Bemühungen, aber nicht die Sicherheit wie im vollstationären Bereich, wo die Refinanzierungen eindeutig stehen. Wenn wir Alternativen wollen und die Bevölkerung will sie, dann müssen sie auch transparent klar sein, wie ist es refinanziert, damit da keine Projekte draus, sondern Regelalternativen zu den Betreuungsformen, die wir ja schon besprochen haben, auch wirklich sind. Und dann kann eine Frau Neumann, wenn es dann irgendwann mal vielleicht in 10 Jahren, Frau Neumann, wirklich so ist, für sich überlegen, jawohl, jetzt gehe ich in eine Senioren-WG, ich habe da Kontakte, ich bringe mich auch noch ein und wenn ich Pflege brauche, dann kriege ich sie und die ist auch refinanziert.
Ist das für Sie eine Option, Frau Neumann, eine Pflege-WG?
Ja, also noch nicht, aber kann ja sein. Ich will es nicht ausschließen. Aber ich möchte noch einen Punkt ergänzen. Und zwar in dem Pflegeheim, wo ich die Hospizbetreuung mache, da sind viele, die eigentlich auch eine Betreuung gut brauchen könnten, aber davon vielleicht nichts wissen. Die Angehörigen müssten das dann über die Diakonie oder es gibt sicher auch andere Zusammenschlüsse, müssten das beantragen. Und ich weiß aus meiner Ausbildung her, dass es sehr viele gibt, die das bereit sind zu tun und nicht alle haben jemanden, den sie betreuen. Also man könnte sich da anmelden. Das ist eine gute Sache für den Betreuten, sofern die Angehörigen nicht regelmäßig kommen können.
Ja, vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis, Frau Neumann. Also dann, dass man gerade ich auch, denke ich, Einsamkeit vorbeugen kann vielleicht oder etwas mindern kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja auch etwas, was ich im Alter, wenn ich pflegebedürftig bin, vielleicht auch durchaus gerne mir wünsche. Und ich möchte an dieser Stelle Frau von Lampe aus Berlin in die Diskussion einbeziehen. Schönen guten Tag, Frau von Lampe.
Guten Tag. Ich freue mich, dass ich in der Runde bin, ja.
Was möchten Sie dazu beitragen?
Ich habe Ihnen ja geschrieben, ich habe meine Mutter 3,5 Jahre gepflegt, bis zu ihrem mit 90 Jahren Tod. Und darum kenne ich Pflege, also wirklich von der einen Seite. Und ich habe auch viele andere Verwandte, wo ich gesehen habe, dass die Pflege nicht so gut geklappt hat. Und ich mache mir Gedanken, wie ich selber mal gepflegt werde und habe genauso ein Projekt, wie Sie es offenbar eben gerade anvisiert haben. Sowas habe ich auch vor Augen. Und zwar bin ich mit einem Hotelier im Gespräch, der sein Hotel, also erst noch 2 Jahre will er es noch führen und dann will er daraus eine Alten-WG machen. Und ich bin da mit ihm im Gespräch, weil er will dann immer so 2 Hoteleinheiten in ein Appartement zusammenstellen, sodass dort Apartments von 55 Quadratmetern etwa entstehen. Und ich stelle mir vor, dass das dann vielleicht, wenn das gute Leute sind, die sich verstehen, dass man gemeinsam alle Hilfen, die man so im Alter braucht, sich organisiert, also erstmal, was weiß ich, putzen, einkaufen, kochen oder sowas, oder gemeinsam kocht, keine Ahnung, nee, oder jeder für sich. Also jeder müsste seinen eigenen Bereich haben, aber es hat dann eben auch einige gemeinsame Interessen. Und dann, wenn es dann soweit ist, dass der eine oder andere wirklich pflegebedürftig wird, dann würde ich das versuchen, so zu organisieren, wie ich das bei meiner Mutter organisiert habe. Ich habe nämlich externe Pflegekräfte organisiert, das waren überhaupt keine ausgebildeten Pflegekräfte, es waren überwiegend Studenten, aber die konnten das wunderbar machen. Also meine Mutter war begeistert, mein Hausarzt war begeistert und ich war begeistert. Und die Pflegekräfte selber waren auch begeistert. Wir hatten allerdings so Pflegesituationen, die auch unkonventionell sind. Diese Studenten konnten durchaus ihre eigenen Interessen während der Arbeit verfolgen. Also die eine hat immer ihr Cello mitgebracht und geübt und meine Mutter war begeistert. Oder die andere hat ihr Baby mitgebracht und meine Mutter war begeistert. Also ich muss dazu sagen, wir waren 7 Kinder. Meine ganzen Geschwister konnten das nicht mit der Pflege übernehmen und ich habe das übernommen. Ich muss auch dazu sagen, das Ganze war noch bevor die Pflegeversicherung in Kraft trat. Zum Glück ist meine Mutter 1996, also sage ich jetzt mal so makaber, gestorben, sodass unsere Mittel nicht gekürzt wurden auf ein Drittel. Denn da wird ja bei allen, die das so selber organisieren heute, die kriegen ja nur noch ein Drittel von dem Geld, was ihnen dazu steht. Und ich hatte, da meine Mutter so eine ganz kleine Witwenrente hatte, Witwenpension, hatten wir damit und auch, weil sie bei mir natürlich keine Miete zahlen musste und so, war das alles wunderbar finanzierbar. Ach so, und die Studenten, das wollte ich als Drittes sagen, also es war ja so, es gab Stunden, wo ganz gut bezahlt wurde, weil das richtige Arbeit war, also
jetzt
wo meine Mutter...
rennt uns ein bisschen die Zeit davon, okay, Frau von Lampe, aber Sie haben ganz viele Anregungen gegeben, wie man auch ganz unkonventionell die Pflege im Alter organisieren kann und das auch wie das zu finanzieren ist. Das wollen wir auch alles nochmal in der Zeit nach den Nachrichten genauer aufdröseln. Sie können uns weiterhin anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Frau Mahlstedt, Sie bleiben auch noch gerne in der Leitung. Wir gucken auch noch, was die Wohn- und Pflegegemeinschaften machen und was es sonst für Alternativen gibt, wie wir auch vielleicht aus anderen Ländern lernen können, um eine gute Pflege im Alter auch unter erschwerten Bedingungen zu gewährleisten.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Und wir diskutieren noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit über das Thema steigende Kosten, immer weniger Personal, wer pflegt mich im Alter? Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Solange man halbwegs gesund und fit ist, verdrängen viele vielleicht den eigenen Tod, das Sterben und auch den zunehmenden körperlichen oder geistigen Verfall, der uns irgendwann vielleicht zum Pflegefall machen kann. Gleichzeitig hat wahrscheinlich auch jeder Familienangehörige, die mehr oder weniger auf Pflege angewiesen ist, sei es zu Hause oder im Heim, in einer Pflege-WG oder in einer Tagesklinik. Wir haben schon verschiedene Modelle gehört, ganz spannend. Es bleibt die Frage, wer pflegt mich im Alter? Auch das sind wir auch persönlich gefordert, aber auch als Gesellschaft, eine menschenwürdige Pflege zu ermöglichen. Was kann der Partner, die Partnerin leisten, wenn einer von beiden pflegebedürftig wird? Was machen Alleinstehende oder Kinderlose? Wer pflegt sie im Alter? Was können ambulante Pflegedienste heute und zukünftig leisten? Und wie lässt sich das Ganze überhaupt finanzieren, auch nach der letzten Pflegereform? Wie verbreitet ist möglicherweise die Angst, in ein Heim zu kommen? Wir haben schon gehört, es gibt da ganz unterschiedliche Qualitäten, natürlich auch unterschiedliche Ausstattung mit Pflegepersonal. Darüber wollen wir weiter diskutieren. Auch innovative Ideen aus dem In- und Ausland wollen wir aufgreifen. Vielleicht haben Sie ja auch persönlich diesbezügliche Erfahrungen, wie unsere Hörerin vorhin geschildert hat. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen und Kommentare. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste sind weiterhin Dr. Martin Schölkopf, Leiter der Abteilung Pflegeversicherung und Stärkung im Bundesministerium für Gesundheit, und Helmut Wallraffen, ausgebildeter Altenpfleger und Geschäftsführer der Sozialholding Mönchengladbach, Trägerin von 7 städtischen Altenheimen. Und ich möchte nochmal anknüpfen an die Hörerin vorhin, die gesagt hat, wie sie ihre Mutter gepflegt hat, die, glaube ich, 1996 gestorben ist, mit ganz verschiedenen Einsätzen von anderen Mitstudierenden, mit ambulanten Unterstützung vielleicht teilweise. Und da ist natürlich auch die Frage, wie offen ist man da, solche Modelle zu unterstützen? Herr Schülkopf, was ist da vorgesehen? Wir wissen, aha, da gibt's das, was weiß ich, das kostet einen Pflegeheimplatz. Ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 2.400 Euro momentan. Auch das muss man sich leisten können. Dann gibt es ambulante Pflegedienste. Dafür brauche ich Geld, Unterstützung. Je nach Pflegestufe gibt es da ja verschiedene. Aber wie sieht es aus, wenn man versucht, jenseits dieser Modelle etwas auf die Beine zu stellen? Wie kann man da Unterstützung finden? Finanzieller auch, aber auch organisatorischer Art.
Ja, also danke für die Frage. Es ist wirklich so, dass die Pflegeversicherung, glaube ich, seit sie eingeführt worden ist, schon für massive Verbesserungen gesorgt hat. Es ist vor ein bisschen vielleicht auch irritierend rübergekommen. Natürlich hat die die Leistung, die Pflegeversicherung bietet, im Vergleich zu den 90er Jahren, bevor es die Pflegeversicherung gab, die Situation auf jeden Fall verbessert. Ich habe vorher in der Pflege gearbeitet, selber auch, und erinnere mich noch gut daran, wie es vorher war. Zur konkreten Frage. Wir haben ja diverse Möglichkeiten, die Menschen in verschiedensten Formen der Betreuung und Versorgung zu unterstützen, jenseits der klassischen stationären Pflege, die übrigens auch besser ist in der Regel als ihr Ruf. Wir haben da Studien, die zeigen, dass vielfach die Menschen, wenn sie dann mal im Heim versorgt werden, und ihre Angehörigen die Situation deutlich besser finden als vorher, weil vorher ja eine große Überforderung da war, oftmals in den Familien.
Wobei es aber auch regionale Unterschiede gibt. Das möchte ich mal kurz einhaken. Es gibt diese AOK-Pflegestudie, wo gezeigt wird, also je nachdem, wo man in einem Heim ist, ist die Situation unterschiedlich. Werden möglicherweise in einigen Bundesländern extrem viel Schlafmittel, Beruhigungsmittel gegeben, länger als nötig, mit der Gefahr der Abhängigkeit. Also auch da gibt es ja ganz viele Situationen, die unterschiedlich sind, wo man vielleicht auch mehr für eine gleichartige Qualität auch in Pflegeheimen sorgen müsste.
Das ist richtig, und Sie sprechen eine Studie an, die gerade bei mir auf dem Tisch liegt, die wir auch uns ganz genau anschauen werden. Ist es ganz sicher richtig, und wir müssen ja wirklich auch aufpassen dann immer, und auch die Einrichtung selber, dass die Selbstbestimmung und Teilhabe der Betroffenen in den Heimen gewährleistet wird. Und wir haben ja jemanden sozusagen mit dabei, nämlich Herrn Wallraffen, der in seinen Einrichtungen ganz sicher die Sache sehr gut macht. Das wissen wir. Wir sind ja auch immer im stetigen Kontakt. Aber ich wollte auch noch zu den anderen Versorgungsformen
was sagen.
Da haben wir wirklich erhebliche Unterstützungsleistungen in der Pflegeversicherung, gerade zum Beispiel für das, was jetzt vorher ja auch vorgestellt worden ist, für Formen wie ambulant betreute Wohngruppen, Wohngemeinschaften. Da leistet die Pflegeversicherung zusätzliche Unterstützung für solche Versorgungsformen, fördert die auch investiv. Also wenn jemand hergeht und so wie das vorgestellt worden ist, mit der Idee sozusagen Hotelzimmer umzubauen, da kann es Möglichkeiten der Förderung selbst aus Mitteln der Pflegeversicherung geben. Das muss man sich dann anschauen, um sowas dann umzubauen. Das gibt es als Möglichkeit. Und es gibt dann sozusagen zusätzliches Geld für die Wohngruppen, weil das natürlich eine Versorgungsform ist, die viele mittlerweile attraktiv finden. Ich persönlich im Übrigen auch. Wir hatten ja vorher mal davon gesprochen, wie man sich die Versorgung selber auch vorstellt. Also das ist eine Maßnahme, da kann man auch vieles an Unterstützungsleistung der Pflegeversicherung mit in Anspruch nehmen. Und auch das klassische Modell der häuslichen Versorgung bei sich in der Familie durch unterschiedliche Angebote und Anbieter wird unterstützt durch die Pflegeversicherung. Also zum Beispiel die Kombination eines ambulanten Pflegedienstes durch Nachbarschaftshilfe, Betreuung durch, ich sag mal, nicht professionelle Kräfte, die eher dann die Betreuung übernehmen. Das wird unterstützt durch Leistung der Pflegeversicherung wie den Entlastungsbetrag, für solche Angebote dann in Frage kommt, oder die Leistung der Verhinderungspflege. Also da gibt gibt es verschiedenste Instrumente. Und ich komme auch nochmal zurück auf die Frage, wie kommt man dann denn zu diesen Hilfen? Ne? Genau. Das war ja vorher auch nochmal aufgeworfen. Da ist es wichtig, also wenn man sich vorbereitet, wie die Hörerinnen und Hörer da zum Teil ja auch geschildert haben, ist das natürlich toll. Und dann ist man auch schon sozusagen besser informiert, als wenn es manchmal dann ad hoc kommt, wie es ja auch beschrieben worden
ist. Aber wo informiere ich mich jetzt konkret?
Genau, ganz konkret. Es gibt, und das wird auch durch die Pflegeversicherung geleistet, vielfache Unterstützung zur Beratung. Wir haben, die ist dann kostenlos, das ist auch ganz wichtig für die Menschen zu wissen, durch die Pflegekasse, die jeweilige, haben sie dann einen Anspruch auf Pflegeberatung. Und die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater der Pflegekasse, die informieren sowohl über das vor Ort vorhandene Angebot, als auch müssen sie dann, wenn es schwierig ist, sozusagen was zu finden, helfen bei der Suche. Die müssen einen Versorgungsplan aufstellen, welche Leistungen am besten in Betracht kommen. Das ist eine Möglichkeit, also mit der jeweiligen Pflegekasse zu sprechen. Oder, das gibt es in vielen Bundesländern, wird auch durch die Pflegeversicherung unterstützt, die sogenannten Pflegestützpunkte, die auch solche Leistungen anbieten und die man dann in solchen Fällen nutzen sollte, weil die haben natürlich den besten Überblick über den Bedarf, den man selber da dann womöglich oder die angehörige Person hat, als auch über die Angebote, die es in der Region gibt. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite ist, das ist auch ganz wichtig, die Pflegekassen bieten jetzt im Internet auch Navigatoren an, heißt so schön. Ne? Also das ist sozusagen eine Übersicht über das, was vor Ort an ambulanten Pflegediensten, stationären Pflegeeinrichtungen und andere Hilfsformen existiert. Da kann man sogar sozusagen sagen, wie in welchem Umkreis man suchen möchte, ob man spezielle Angebote sucht. Auch das ist natürlich eine Hilfeleistung, die in Betracht kommt. Und das ist auch wichtig, ne, wenn also der Pflegefall eingetreten ist und man einen Antrag gestellt hat, der geht übrigens formlos, weil die Menschen ja Angst haben vor den Formularen. Das erste ist ein Anruf bei der Pflegekasse. Und dann ist damit auch schon formal ein Antrag gestellt. Natürlich möchte die Pflegekasse danach noch Informationen haben. Das ist völlig klar. Die brauchen die natürlich dann schon. Aber also, das beginnt mit dem Anruf und dann ist der Antrag quasi gestellt und ab dann werden auch Leistungen dann rückwirkend zur Verfügung gestellt.
Also es gibt
das ist ganz wichtig für die Leute. Keine Angst. Okay. Keine Angst vor diesen Verfahren.
Sie möchten ermutigen, auch wenn viele abgeschreckt sind durch vielleicht eine große bürokratische Hürden, aber auch das soll ja alles abgebaut werden. Jetzt bin ich gespannt, was Stefanie Moore aus Berlin zu sagen hat. Sie ist Ärztin und macht Hausbesuche. Und welche Erfahrungen machen Sie bei der Pflege, wenn Sie Hausbesuche bei älteren Menschen machen oder auch mit Pflegestützpunkten zusammenarbeiten? Schönen guten Tag, Frau Moore.
Ja, guten Tag aus Berlin. Ich war gerade eben noch bei Hausbesuchen und ich habe circa 40 Patienten, die ich ständig per Hausbesuch betreue, also alle 4 bis 6 Wochen. Und da gibt es manche Patienten, da muss ich wöchentlich oder sogar noch häufiger hin, weil dann zum Beispiel irgendeine Verletzung stattgefunden hat und da ist niemand, der die versorgen kann. Der Pflegedienst kann das nicht ohne meine Anordnung, ohne Material und so weiter. Oder es sind überhaupt keine Angehörigen da, die helfen können. Ich habe Patienten, die vollständig alleine nur im Bett liegen und da nur vom Pflegedienst betreut werden. Und da muss man einen ganz engen Kontakt zum Pflegedienst halten. Das sind alles zusätzliche Leistungen. Oder ich habe Patienten, die werden von den Nachbarn mit betreut. Einen habe ich jetzt, da sind 3 Parteien im Haus, die den Mann mitversorgen, weil sonst nichts klappt, keine Medikamente ins Haus kommen und so weiter.
Also eine ganz extreme Situation für viele, die sich alleingelassen fühlen und ja dann auch vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind, selbstständig etwas zu organisieren. Und viele können vielleicht auch gar nicht ja auf so ein, vielleicht die freundlichen Nachbarn zurückgreifen oder andere. Wie machen Sie das denn, Frau Moore? Versuchen Sie da, Sie sagten, Sie haben schon Kontakt natürlich zu den ambulanten Pflegediensten. Was wünschen Sie sich, damit die Situation für die Betroffenen besser wird?
Ganz besonders wünsche ich mir, dass unsere ärztliche Leistung besser honoriert wird. Da klage ich jetzt nicht auf hohem Niveau, sondern deswegen haben viele Ärzte, Allgemeinärzte, auch die Fachkollegen die Hausbesuche eingestellt, weil es lohnt sich nicht. Ich kann nicht für 25 Euro Viertelstunde, 20 Minuten Anfahrt haben und dann einen Hausbesuch machen, der 20 Minuten dauert oder ein Erstbesuch, der kann bis zu einer Stunde dauern. Das wird einfach nicht honoriert und das ist zeitlich dann einfach nicht zu leisten. Und da tut sich seit Jahren nichts, dass das attraktiver gemacht wird, dass Hausärzte oder auch Fachärzte wieder bereit sind, Hausbesuche zu machen. Mhm. Und angenommen, jemand braucht einen Neurologen, weil er ein Parkinson hat, da kommt doch kein Neurologe ins Haus. Und den Patienten wiederum in die Praxis zu transportieren, da sind Antragsverfahren notwendig für den Transport. Das ist unfassbar. Da sitzt meine Arzthelferin ewig lang, telefoniert, stellt Anträge bei den Kassen. Das ist alles unheimlich kompliziert und es müsste ganz gezielt vereinfacht werden. Mhm. Und die MDKs, ich habe gerade eben gehört, da wurde gerade gesagt, ja, das ist ein Anruf bei der Kasse. Nee, da kommt erstmal ein Schreiben zurück. Dann kommen die Patienten zu mir und sagen, was soll ich denn hier ausfüllen? Ich fülle diese Anträge aus, die dann weitergehen. Dann wartet man, also zu Corona-Zeiten hat man ja bis zu einem halben Jahr auf den medizinischen Dienst der Kasse gewartet, dass der einen begutachtet. Und da werden wirklich also manchmal unfassbar kranke, pflegebedürftige Menschen, nur weil die freundlich sind und auf zwei Beinen stehen und sich noch selbst waschen können, wird der Pflegegrad 1 aberkannt. Dann ja, muss das ich... Ja, also
gibt es viel, sehr kompliziert. Es gibt viel zu tun, auch organisatorisch viel zu tun. Und einer, der sich ja auch mit diesen Sachen auskennt, Herr Wallraffen, wenn Sie das jetzt hören, was Frau Muhr geschildert hat, wie extrem ist die Situation und gibt es da Hilfe?
Also erstmal Zustimmung für Frau Muhr und danke, dass Sie zu denen gehören, die die Hausbesuche noch machen. Je länger ich in der eigenen Häuslichkeit verbleibe, auch finanziell, desto kostengünstiger ist das ja fürs System. Also die schlechte Bezahlung der Hausbesuche, das ist ein jahrzehntealtes Thema. Was ich spannend finde und meine Nachfrage, Frau Muhr, wie Sie dazu stehen, ich sprach das vor einer Stunde ungefähr an mit den spanischen Fachkräften, die sich auf Augenhöhe mit den Ärzten sehen. Sie sagten, der ambulante Dienst braucht Ihre Bestätigung, Ihre Dokumente. Da gibt es ja auch vielfache Forderungen von uns, von Pflegeverbänden, von Pflegewissenschaftlern, dass man da auch bestimmte Leistungen, Sie sind Ärztin, wir sind Pflegefachkräfte, aber bestimmte Dinge auch delegieren könnte an zum Beispiel die ambulanten Dienste, damit sie diesen Aufwand gar nicht erst haben. Ich glaube, dass das auch eine ganz wichtige Unterstützung wäre dann für die häusliche Pflege, dass da fließende Übergänge ganz qualifiziert beobachtet zwischen ärztlicher Leistung und Pflegefachkraftleistung sind. Ich glaube, dem dürfen wir uns auch nicht verschließen, weil der Fachkraftmangel sicherlich auch im Bereich der Ärzteschaft kommen wird.
Also auch da viel Handlungsbedarf noch. Frau Muhr, gut, dass Sie das geschildert haben. Und es ist vielleicht doch nicht immer so ganz so einfach, Anruf bei der Pflegekasse und dann läuft es schon. Also auch da sind wahrscheinlich die Herausforderungen sehr groß. Und wir haben ja auch noch gehört, Frau Mahlstedt als Leiterin der Hamburger Koordinationsstelle für Wohn- und Pflegegemeinschaften haben Sie ja auch erzählt, Sie versuchen ja auch durch Beratung ganz viele Modelle zu etablieren, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und das Ganze muss natürlich auch finanziert werden. Wenn ich mich entscheide, ich möchte so alt werden in einer Gemeinschaft, vielleicht mich auch gucken, dass ich ein Netzwerk habe. Ich muss rechtzeitig mich darum kümmern, damit meine Pflege gut ist, damit ich medizinisch, aber auch insgesamt gut versorgt wird. Was können Sie dazu sagen? Wie wird das aktuell gewährleistet?
Ja, also ich denke, dass halt eine Vielzahl und auch eine Auswahl, wo und wie möchte ich leben, also es wurde ja auch schon angesprochen, auch abhängig davon, was für einen Unterstützungsbedarf habe ich, um einfach auch selbstbestimmt zu sagen, das brauche ich und da gehe ich jetzt hin. Und es ist leider aktuell so, also ich habe angesprochen, was es für Unterstützung auch seitens der Stadt Hamburg gibt, um solche Wohngemeinschaften zu etablieren, aufzubauen. Aber es hapert dann tatsächlich daran, wenn sie denn da sind, gibt es kaum bis keine finanzielle Entlastung der Angehörigen. Also es ist nicht so wie im Stationären, dass da beispielsweise eine Deckelung ist, sondern es ist einfach nicht, oder auch in der neuen Pflegerechtsreform werden solche besonderen Wohnformen wie WGs sind, eine von vielen anderen natürlich, finden da keine Berücksichtigung. Und das ist wirklich sehr schade und ich hoffe, dass das in Zukunft auch noch mehr berücksichtigt wird. Und das ist mitunter auch dann, also das erleben wir, Sie haben das angesprochen, bei uns rufen sehr, sehr viele Angehörigen an, zum Teil verzweifelt, weil sie weder einen Kurzzeitpflegeplatz noch irgendeine Art von Versorgungsform für ihren Angehörigen finden. Und es ist eine Entscheidung dann zu sagen, naja, so eine WG wäre vielleicht besser geeignet, aber das Vermögen ist nur so und so groß. Wir können uns das vielleicht auch nicht leisten. Also das ist,
wie teuer ist denn sowas, so ein Platz in einer?
Das kann man nicht so. Das ist natürlich eine Frage, die wir oft hören. Die kann ich nicht beantworten, weil das sehr abhängig davon ist, was für einen Bedarf man hat. Ich spreche jetzt von Menschen mit Demenz, wie weit auch die Demenz fortgeschritten ist, wie viel kann man noch selber machen, das ist sehr individuell, aber das kann bis doppelt so teuer wie ein stationärer Pflegeheim werden. Am Anfang ist es das natürlich nicht. Ne? Aber es sind immense Kosten und in der Regel, also wir erleben, dass das Vermögen wird dann zum Teil auch wirklich aufgebraucht, aber natürlich auch Menschen, die eine Grundsicherung beziehen, auch da muss der Sozialhilfeträger auch natürlich einspringen können. Und das ist schwierig auch, wenn da nicht neue Finanzierungsregelungen auch getroffen werden, um diese Wohnform weiter zu fördern.
Eine Wohnform, die ja offensichtlich von vielen durchaus gewünscht ist, etwas, wo sich viele vorstellen können, so im Alter zu leben. Aber das geht natürlich auch an die Adresse der Politik. Herr Schürkopf, wenn Sie das hören, wir haben die Pflegerechtsreform jetzt gehabt und denkt mal darüber nach, auch solche Formen wie jetzt in Hamburg bei den Pflege-WGs, was Frau Malschitt erzählt hat, oder auch andere Varianten stärker einzubeziehen finanziell und zu fördern?
Das tut man ja auch. Also die Darstellung kann ich so auch nicht teilen. Der Gesetzgeber hat das ja beschlossen. Wenn Sie in der ambulanten Wohngruppe versorgt werden, dann zahlt die Pflegeversicherung den ambulanten Pflegesachleistungsbetrag. Sie zahlt einen Wohngruppenzuschlag. Sie leistet den Entlastungsbetrag und die Verhinderungspflege können Sie auch in Anspruch nehmen. Unter Umständen auch noch den Leistungsanspruch zur Tagespflege und die häusliche Krankenpflege wird auch noch finanziert. Also die Leistungen von Pflegeversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung sind im Umfang höher als in der stationären Pflege vielfach. Und insofern ist es vielleicht eher die Konstellation oder andere Rahmenbedingungen, die Schwierigkeiten machen. Was uns da erreicht ist, dass Sozialhilfeträger da Probleme sehen oder Probleme machen. Und da müssen wir mit denen reden, die dann in solchen Situationen, wo es dann besonders teuer ist, weil der Versorgungsbedarf vielleicht besonders hoch ist, dann für die Kosten verursacht, die sie dann, obwohl sie es eigentlich müssten, ja, da ist das Gesetz ja eigentlich klar, die Versorgung muss ja gewährleistet sein, wenn der Bedarf da ist, die Sozialhilfe ist ein bedarfsdeckendes System, dann muss die Sozialhilfe zahlen. Und sie hat auch die Mittel, weil die nämlich im letzten Jahr deutlich entlastet worden ist durch die Pflegeversicherung. Und deswegen müssen wir da mit den zuständigen Stellen sicher mal ins Reden kommen. Aber die Pflegeversicherung benachteiligt diese Wohnform nicht, im Gegenteil, sie fördert die.
Gut, lassen wir das so stehen. Da passiert also einiges. Vielleicht weiß man das teilweise gar nicht. Und vielleicht ist es auch durchaus mit ganz vielen Anträgen verbunden. Da muss man vielleicht auch durch diesen Dschungel eine Orientierung finden oder auch Unterstützung finden. Am Telefon begrüße ich jetzt Frau Strelko aus Berlin. Schönen guten Tag, Frau Strelko.
Hallo, hier ist Frau Strelkopf aus Berlin.
Frau Strelkopf, ich lese, Sie sind Seniorenassistentin. Was verbirgt sich dahinter?
Also ich bin eigentlich Lehrerin, Berufsschullehrerin und habe jetzt in den Ferien eine Weiterbildung gemacht zur sogenannten staatlich zertifizierten Seniorenassistentin. Das ist im Prinzip ein mehr oder weniger neuer Beruf, vielleicht so seit 10 Jahren, ist allerdings nicht wirklich bekannt, der im Prinzip den älteren Menschen zu Hause begleitet. also der, den die Organisation des immer schwerer werdenden Alters zu Hause entlastet, der sich um den Senioren kümmert und der im Prinzip diese Spanne zwischen Altsein, Zuhause sein und Pflegeheim minimiert. Also dass der alte Mensch oder der Mensch, der jetzt Behinderung hat, sage ich mal, eben gerne zu Hause bleibt. Und nicht unbedingt ins Pflegeheim muss, also auch zur Entlastung der Angehörigen oder gerade für Menschen, die alt sind, sich einsam fühlen oder die wirklich einsam sind, weil die Kinder keine Zeit haben, der Partner gestorben ist und so weiter und so fort.
Das klingt spannend. Gibt es das schon lange? Herr Wallraffen, kennen Sie sich damit aus zum Beispiel?
Ja, es gibt ja... Es hat alles angefangen mit den Gemeindeschwestern, die wir abgeschafft haben. Das sind so Modelle, die ich sehr gut finde, die jetzt wieder nachkommen. Das sind immer so über die Jahrzehnte so die Epochen. Am Ende zählt das, was Herr Dr. Schölkopf sagte, wir brauchen die Transparenz, um zu wissen, wo gibt es welche Finanzierungsköpfe. Und der größte Kampf, da wird mir Herr Dr. Schölkopf recht geben, ist Bund zum Land, Land zur Kommune. Wenn wir da eine gemeinsame Sichtweise, ein bisschen darf man noch träumen, schaffen würde, dass der Mensch im Mittelpunkt ist, egal woher jetzt ihre Finanzierung kommt. Ich bin zutiefst mit meinen Erfahrungen überzeugt, dass wir volkswirtschaftlich Geld sparen würde. Das Problem ist einfach, durch unterschiedliche Zuständigkeiten des Bundes, des Landes, der Kommunen, gibt es da eben diese Verwerfungen, weil jeder nach bestem Wissen und Gewissen für seinen Zuständigkeitsbereich alles investiert, was wirklich nötig ist, aber auch nichts finanzieren will, was darüber hinausgeht. Ich glaube, da kann man nochmal mit fließenden Übergängen in der Sozialgesetzgebung, glaube ich, auch wirklich zum Wohle der Beschäftigten selbst was erreichen. Und alles Prävention vor Reha, ambulant vor stationär. An der Stelle sind alle diese Ansätze, auch gerade von der Kollegin aus Berlin, sicherlich dienlich und sinnvoll.
Ja, das passt ja. Ja, genau. Frau Schellkopf?
Ich wollte nur noch sagen, das Problem ist eigentlich bei dieser Geschichte, dass man es einfach nicht weiß. Ich hatte vor 2 Jahren auch, mein Vater wurde zum Pflegefall. Ich habe die Pflegekasse, es hilft einem niemand. Also niemand sagt, Frau Schellkopf, da gibt es Seniorenassistenten oder Frau Schellkopf, dort gibt es die und die Betreuung. Kümmern Sie sich doch mal dort. Es sagt einem niemand. Also man ist völlig alleingelassen, guckt dann irgendwie im Internet, wenn man Glück hat, findet man was, wenn man Pech hat, findet man nichts und muss alles selber erledigen. Und auch in gerade diese Seniorenassistenz, das wusste ich vorher so auch nicht. Aber diese Ausbildung, die ich da gemacht habe, hat also auch eine Familie gegründet, die selber vor 10 Jahren oder 15 Jahren in dieses reingerutscht ist in diese Lücke im Prinzip. Was machen wir mit unseren alten Eltern? Ne, wir wollen sie nicht abgeben. Zu Hause können sie noch sein, aber sie müssen ein bisschen betreut sein. Und dieses Modell, also das, was ich jetzt dort gelernt habe, das ist so allumfassend. Also das deckt von gesundheitlichen Aspekten über Ernährungsaspekte, über Gedächtnistraining, über rechtliche Aspekte im Prinzip alles ab. Und das sind eben so Sachen, die man wirklich nicht weiß. Und man eben nicht weiß, dass es auch in meinem Ort Seniorenassistenten gibt, die sowas abfedern würden. So eine Lücke in der Betreuung, sage ich mal.
Ja, das ist toll, dass Sie so etwas machen. Und wahrscheinlich auch, die kriegen sich auch positive Rückmeldungen von den Menschen, die Sie betreuen. Und die sagen, so kann ich gut alt werden.
Ich bin noch nicht richtig eingestiegen. Also ich habe ja jetzt erst die Weiterbildung gemacht. Ich bin ja noch weiterhin Lehrerin. Okay. Also ich gucke mal, was ich damit mache.
Vielleicht eine ganz wichtige und wertvolle Anregung und auch vielleicht ein Schlusswort für diese Sendung. Es gibt ganz viel, was man machen kann. Oft ist man gar nicht informiert. Wir brauchen vielleicht auch einen Bewusstseinswandel für diese kollektive Verantwortung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Martin Schölkopf, bei Helmut Wallraffen, bei Maike Mahlstedt und bei all unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie sich an dieser Diskussion beteiligt haben über das, wie wir alt werden wollen und wie die Pflege dann aussieht. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.
Deutschlandfunk.